Wir haben Donnerstag, den 20. Juni 2024. Hallo und herzlich willkommen zur 298. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
Hallo Hanna.
Ich bin nicht ganz sicher gewesen, ob es die 298. ist, weil Marco offenbar nicht, er hatte die Zahl nicht gelöscht in den Shownotes, das macht er sonst immer. Vielleicht ist es auch nur die 297. Naja, schauen wir mal. Aber ich habe eben schon gedacht, guck mal, nur noch 2 bis zu 300. Ja.
Dann könnte man ja mal einen Hörerinnen-Treffer machen.
Es war schön, es dürfen nächstes Mal mehr kommen.
Ja, fand ich auch.
War wirklich nett, aber jetzt ist es zu spät, um noch zu kommen. Selber schuld. Wir haben ein bisschen länger Pause gehabt nach dem HörerInnen-Treffen. Deshalb, weil der Marco Urlaub hat und wir als Urlaubsvertretung uns verlegen mussten, weil ich letzte Woche krank war. Von daher wird es jetzt 2 Folgen relativ nah hintereinander geben, nachdem es vorher eine lange Pause gab. Es tut mir leid, aber ich hatte mal wieder Corona mitten im Sommer. Entsprechend konnten wir es nicht ändern. Aber wir hoffen, ihr habt zwischendurch eventuell euren Podcatcher leer gehört und jetzt wieder Platz für gleich in Kürze dann gleich 2 Folgen. Und ansonsten haben wir ja nicht nur diesen Podcast, sondern auch noch den Front Times Podcast. Und es gibt außerdem 2 Newsletter, den Auslandsbericht-Newsletter, der relativ häufiger erscheint auf jeden Fall als der Mikro-Newsletter. Aber ja, wir sind stetig bemüht, das zu verbessern, aber im Moment ist Mikro-News eher unregelmäßig. Außerdem gibt es auch Premium-Folgen und da gab es vor kurzem eine Folge mit Daniel Bauer von der SDK und die ist im Moment noch im Premium, wird aber bald, glaube ich, schon frei. Wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt mit Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen und bedanken uns dafür sehr herzlich. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, mit uns meckern, uns loben oder uns auf Sachen hinweisen, euch Themen wünschen oder was auch immer, dann könnt ihr entweder uns auf Mastodon finden. Der Podcast ist auf podcast.social unter dem Handle @mikroökonomen. Genauso findet man uns auch auf Reddit. Und wir haben alle unsere eigenen Accounts auf der Website hinterlegt. Ihr könnt außerdem auf der Website kommentieren oder Marco eine Mail schreiben. Offensichtlich sprechen wir heute über nichts nicht.
Nee, wir sprechen über nichts nicht. Nein.
Wir haben nichts, worüber wir ganz dringend nicht sprechen wollen, sondern wir wollen über Elon. Nein, ich möchte nicht über Elon Musk reden, aber du darfst über Elon Musk reden.
Ja, das ist ja relativ breit durch die Medien gegangen, dass der selbsternannte Techno-King, ich habe es ja gar nicht geglaubt, aber es steht wirklich in dem SEC-Filings jetzt drin, ne? Techno-King Elon Musk.
Boah, ey.
Ich dachte nur, das wäre so ein Social-Media-Meme, aber es steht wirklich in den Meldungen an die amerikanische Börsenaufsicht. Der bekommt bekanntlich kein Gehalt, aber bekommt jetzt das höchste Aktien- und Vergütungspaket, was es jemals gab. Es handelt sich insgesamt um 56 Milliarden, ne, also nicht Millionen, Milliarden US-Dollar. Und ich habe mich gefragt, wie kann das, dass jemand so viel Geld bekommt? Also wir kennen ja dreistellige Millionengehälter inzwischen, auch bei Apple von Tim Cook und bei Google gab es auch so Vergütungspakete. Aber 56 Milliarden ist eine neue Nummer. Okay. Im Endeffekt basiert die ganze Sache darauf, dass der Deal eigentlich nicht aus dem Jahr 2024 stammt, sondern aus dem Jahr 2018. Damals lag die Marktkapitalisierung, also die Börsenbewertung von Tesla, bei ungefähr 50 bis 60 Milliarden US-Dollar. Elon Musk hat auf der Basis sich ein Vergütungspaket geschnürt, das wirklich ziemlich ambitionierte Ziele, würde man sagen, manche sagen auch völlig irre Ziele gesetzt hat und hat sich an jedes dieser Ziele halt einen kleinen Satz von Aktien gehängt. Das erste Ziel, was es gab, war eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar für Tesla. Wie gesagt, 50 bis 60 Milliarden war die Bewertung zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es ist ein Kursanstieg von 75 bis 100%, an der das erste Paket kickte. Elon wäre nicht der Techno-King Elon, wenn er nicht an der Stelle aufgehört hätte, sondern dann hat er sich halt gedacht, okay, wie wär's denn noch mit einer Stufe bei 150 Milliarden Börsenbewertung, bei 200 Milliarden Börsenbewertung, bei 250 Milliarden Börsenbewertung? Ihr versteht die Idee. Das Gleiche gab es noch einmal auf Umsatz und auf Adjusted EBITDA, also im Endeffekt auf den Gewinn. Ne? Speziellere Bewertungszahl, aber geht in die gleiche Richtung. Die Stufen dort waren 20, 35, 55, 75, 100 Milliarden Umsatz, 125, 150, 175 Milliarden. Und beim EBITDA, also so ein Gewinn vor Abschreibungen und Steuern, waren es 1,5, 3, 4,5 und dann hoch bis 14 Milliarden. Diese Sachen griffen irgendwie einer Kombination, die mir auch nach Lesen des originalen SEC-Filings und der Berichte darüber nicht ganz klar geworden ist. Es sieht aber so aus, als hätten die Ziele für Gewinn und Umsatz, mal wie gesagt, mit ein bisschen Unsicherheit, bin mir nicht ganz klar geworden, nur greifen, wenn die Umsatz- und Gewinnzahl gegriffen haben, in Kombination mit der Börsenbewertung. Also die Börsenbewertung war immer der wichtigste Faktor. Wenn die Börsenbewertung nicht gestiegen wäre, hätten Elon Musk wohl die Gewinn- und Umsatzziele nichts genützt. Aber wie gesagt, Vorbehalt. Habe ich nicht 100% sicher verstanden, wie das zusammenhing. Von diesen Zielen, die er jetzt zum ganz großen Teil erfüllt hat. Beim Umsatz fehlt, glaube ich, noch eine Stufe, beim Gewinn fehlt irgendwie eine Stufe oder zwei. Das ist im Ende aber auch relativ wurscht, weil er nur 12, nur in Anführungsstrichen, weil die Ziele waren halt wirklich irre, wenn man 2018 auf 2018 zurückkriegt, dann fing gerade das Model 3 an, halbwegs vernünftig produziert zu werden. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt Tesla hier als Thema. Einige Male, also ich hatte das hier als Thema einige Male, und damals war Tesla so interessant, weil es halt völlig unklar war, ob die riesigen Investitionen, die er für die Fabriken stemmen musste, ob die mit dem Umsatz, die er mit seinen Elektroautos machen musste, refinanziert werden konnte. Und damals war mein Beobachtungsthema immer, kriegt Tesla die Kurve, sage ich jetzt mal einfach ein bisschen vereinfachend. Jetzt war für mich die große Frage, warum stimmt man jetzt eigentlich 2024 über irgendwas ab, was 2018 beschlossen wurde? Weil das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Erst hatte ich an irgendwie sowas gedacht wie, na, vielleicht muss man so Pakete alle 5 Jahre neu genehmigen und die dürfen nur eine maximale Laufzeit haben. Aber es liegt im Endeffekt an was ganz anderem. War dann auch klar, als ich die Lego-Steine zusammengefügt hatte. Es lag nämlich daran, dass die große Klage, die Tesla verloren hat in Delaware vorm Gericht, genau gegen dieses Payment-Thema ging. Und das Gericht in Delaware hat damals beschlossen, dass das Payment-Paket mit allen Details nicht, also 2018, nicht so klar für die Aktionäre kommuniziert war, wie es heute kommuniziert ist. Tesla, Elon Musk hat die Klage verloren, hat dann gesagt, Delaware ist doof, ich ziehe jetzt nach Texas. Aber das ist auch nur eine Randnotiz. Das Gericht hat unter anderem gesagt, ihr könnt dieses Payment-Schema nachträglich oder ihr müsst da nochmal neu drüber abstimmen. Und wenn die Aktionäre heute dafür stimmen, dann ist das in Ordnung. Das war so im Wesentlichen der Deal. Also hat Elon Musk alle Register gezogen, hat erstens gedroht mit, ich glieder Dinge aus Tesla aus, wie den Roboter, wie die KI-Abteilung, von der keiner weiß, was sie wirklich kann. So wirklich, aber ist ja egal. Es wurde ein bisschen gedroht. Und außerdem hat er eine Sache gemacht, die ganz interessant ist und in den USA ziemlich unüblich ist. Er hat die ganzen Kleinaktionäre versucht zu aktivieren, die bei den meisten HVs, also bei den meisten Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften in den USA überhaupt gar keine Rolle spielen, weil sowieso die Großaktionäre die Mehrheit haben. Das meiste wird im Wesentlichen abgenickt, ist ja in Deutschland auch nicht anders. Und dann taucht halt gar kein Kleinaktionär mehr auf, weil das macht keinen Spaß. Die haben vorher beschlossen, wie sie abstimmen, die Großaktionäre, und dann wird dann abgestimmt und das Ende. Da darf nicht jeder reinreden. Es gibt da kein großes Forum, auf dem die auftreten und wo es dann Schnittchen und Bockwurst gibt, sondern ja, das findet teilweise oder größtenteils auch virtuell statt. Und naja, macht für Kleinaktionäre keinen Spaß und deshalb tauchen die meistens auch gar nicht auf. Was mir noch nicht klar war, was ich auch gar nicht wusste, ist, es gibt bestimmte Dinge in den USA, wo die Mehrheit der Aktionäre dafür stimmen muss. Also um das nochmal zu betonen, die Mehrheit der Aktionäre, der existierenden Aktionäre und nicht die Aktionäre, die auf der Hauptversammlung auftauchen. Das ist offensichtlich ganz anders als in Deutschland, denn in Deutschland hast du nur ein Stimmrecht, wenn du auch auf der Hauptversammlung vertreten bist. Ob jetzt in Präsenz oder virtuell, ist egal, aber du musst da sein, dein Stimmrecht ausüben können. Das scheint in den USA anders zu sein. Auch deswegen das große Trommeln nach den kleinen Aktionären, damit die an der Hauptversammlung teilnehmen, weil Elon Musk wohl davon ausgegangen ist, dass viele seiner kleineren Aktionäre auch Tesla-Fanboys sind und Musk-Fan sind und allem zustimmen, was der große Techno-King dann mal so von sich gibt oder was er gerne möchte. Außerdem hatte Tesla wohl den Verdacht, dass die Kritik vor allem aus Reihen einiger Großaktionäre kommt und weil er sich gedacht hat, gut, wenn da ein Haufen kleiner Aktionäre dazukommen, dann haben die nicht so viel Stimmrecht. Gut, das Ganze hat funktioniert. Die Zustimmung war sogar extrem groß. Also die Abstimmung ist mit 72% Zustimmung ausgegangen, was wirklich wesentlich mehr war, als viele gedacht haben, weil das wurde schon beobachtet. Es gab nicht wenige, die gedacht haben, okay, der Schuss könnte auch nach hinten losgehen. 56 Milliarden nickt doch kein Mensch am Ende ab. Absurde Summe ist. Naja gut, er hat die 72% Zustimmung bekommen. Das Paket ist jetzt durch. Er ist dann auch auf die Bühne gekommen und wurde dann mit Elon nur Grüßen, ja, Gesängen begrüßt, so rum sagt man es. Und es, naja, ich kenne nur einen Audiomitschnitt davon. Also es ist schon einigermaßen absurd. Gut. Jetzt ist Elon, wenn er die Aktienoptionen einlöst, 56 Milliarden Dollar reicher auf dem Papier, weil er hat ja dann erstmal nur Tesla-Aktien. Da muss er ja noch die Aktien wieder verkaufen, um wieder Geld zu haben. Aber ich sag mal so, verhungern wird er nicht und hätte wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld, sich so eine kleine Propagandamaschine mal wieder zu gönnen. Mhm. 500 Milliarden minus in den letzten 6 Monaten, die man öffentlich kennt. Also im Endeffekt alles klar, der Deal ist so groß, weil der 2018 abgeschlossen wurde und damals echt utopisch hohe Ziele hatte, die Tesla aber fast überwiegend eingelöst hat. Und dass heute darüber abgestimmt wird, ist eigentlich das Absegnen eines Vertrags, den man 2018 gemacht hat. Und der war wirklich so absurd hoch, die Werte, dass es damals Aktionäre gab. Ich glaube, es war Vanguard, das ist einer dieser ganz großen ETF-Investoren, also die verwalten irgendwie Billionen Dollar, also 5, 6, 7, 8. In dem Bereich sind die großen ETF-Investoren in den USA, dass die damals gegen diesen Vergütungsdeal gestimmt haben, weil die gesagt haben, was ist das für ein Quatsch? Also die Werte da drin sind ja so absurd hoch, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und die haben dann interessanterweise dieses Mal dafür gestimmt. Wir haben gesagt, das war doch gut. Hey Mann, der hat den Aktienkurs verzehnfacht. Wollen wir jetzt meckern im Nachhinein? Nein, und die haben jetzt dafür gestimmt. Und ganz interessant, jetzt hat er eine absurd hohe Summe Geld und sein Vermögen nochmal gesteigert. Und naja, mal gucken, was er damit jetzt als nächstes macht.
Ja, das ist so Fantastillionen, da kommt man ja eh nicht mehr mit.
Genau.
Ich finde es irgendwie interessant, weil ja jetzt lange Zeit so das so wirkte wie er hat geschäftlich nichts auf dem Kasten und jetzt auf einmal ist er doch wieder jetzt der große Geschäftsmann im Rennen.
Ja, im Endeffekt, das ist eigentlich auch ganz witzig, ne? Also so die Kritik bezieht sich ja jetzt so, was soll ich sagen, mit dem Twitter-Kauf vielleicht hat sich der Wind so ein bisschen gedreht, ne? Das passt zeitlich, glaube ich, ganz gut zusammen. Zu dem Zeitpunkt hat er beim Endeffekt die Ziele schon eingelöst. Das ist eine Sache, die ich gerade nicht erwähnt habe, aber er hatte 10 Jahre Zeit, ne? Also diese Ziele liefen über 10 Jahre. Er hätte also von bis 2028 Zeit gehabt, diese Ziele zu erreichen. Er hat sie de facto alle schon 2022, spätestens 2023 so weit eingelöst, dass das ganze Programm gezogen hat. Also dass er 12 der 16 definierten Ziele erreicht hat. Und dass er seitdem jetzt nicht, also schon für ziemlich durchgeknallt und auch ganz konkret bei Tesla nicht mehr so als der, jeder Entscheidung, der trifft, ist Gold wert. Man gilt, sieht man ja auch schon an den Investitionen, die er jetzt macht. Ne? Er baut Fabriken, weiter Fabriken, ohne dass der Absatz jetzt noch steigt. Na, der hat den ersten Umsatzrückgang jetzt über die letzten 12 Monate bekommen, was überhaupt nicht zu der zu der Firma passt. Aber wie gesagt, er hatte 10 Jahre Zeit. Die ersten 6 Jahre waren gut. Die haben gereicht, um das einzulösen. Und ja, dass sein Ruf seitdem so ein bisschen angekratzt ist, tut eigentlich nichts mehr zur Sache. Er hat die Ziele nach 5 der 10 Jahre erfüllt.
Und jetzt kriegt er in 10 Jahren wieder 56 Milliarden?
Nee, das Paket ist damit durch. Also da ist jetzt ein Haken hinter. Und wenn die nicht was Neues beschließen, es kann sein, dass auch noch ein anderes läuft, da kann ich jetzt nicht 100%ig ausschließen, aber ich wüsste nichts davon, dass da noch was läuft. Also nächstes Jahr kriegt der arme Mann gar kein Geld wieder, weil der hat kein Grundgehalt, ne? Der muss jetzt mit den 56 irgendwie klarkommen. Also drückt ihm die Daumen.
Das ist schon, ja, vielleicht muss man da was tun, spenden oder so. Ja. Na gut, kann er ein bisschen wieder mit, jetzt hat er wieder Quatschgeld, um damit Quatsch zu machen.
Das befürchte ich auch, ja.
Dann ist das wohl so, aber schon spannend. Ich meine, es ist halt auch, ne, muss er erstmal die Mentalität für haben, dich so weit aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, ja.
Ja, aber er hatte ja auch vorher schon ein gutes Ruhekissen. Wir haben schon länger in unserem Slack darüber gesprochen, dass man mal das Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrates besprechen müsste. Es wurde gefordert, dass ich das mit Fred bespreche, aber der Fred hat gerade eine kleine Podcast-Auszeit. Es ist aber auch nur, es hat nur 2 Themen, deshalb schaffe ich es ganz gut, das alleine zu machen, habe ich mir gedacht. Und es wird ja auch nicht besser, also es liegt schon etwas. Mhm. Entsprechend habe ich heute mal das ganze Gutachten gelesen tatsächlich. Es hat 180 Seiten. Es teilt sich auf in 2 Themen, die ich dann jetzt quasi hintereinander so abarbeiten werde. Die Grundaufgabe der Gutachten, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist ja immer eine Konjunkturabschätzung für einen Prognosezeitraum von 1 Jahr zu geben. Also quasi das Herbstgutachten prognostiziert bis Ende des nächsten Jahres und das Frühjahrsgutachten prognostiziert bis Mitte des nächsten Jahres. Oder eigentlich, nein, das stimmt auch nicht. Das prognostiziert auch jetzt bis Ende 25. Es ist aber klar, dass zum Ende des nächsten Jahres die Prognose nicht mehr so besonders genau ist. Und dann hat das ein Schwerpunktthema, also das Herbstgutachten ist ja immer groß und hat mehrere Schwerpunktthemen. Das Frühjahrsgutachten ist kleiner und hat nur ein Schwerpunktthema. Auf der konjunkturellen Seite ist es jetzt das erste Gutachten von den letzten, die erschienen sind von verschiedenen Prognoseinstituten, was so ein bisschen positivere Nachrichten zur Konjunktur zu vermelden hat. Das schon, also insgesamt ist es nicht so düster, wie es im Herbst und Winter noch aussah. Die Konjunktur hat sich etwas erholt. Es ist relativ sicher, dass wir in 2024 in Deutschland und auch in Gesamteuropa auf jeden Fall wieder im Plusbereich der Konjunktur liegen werden. Nicht in Deutschland nicht dolle, 0,2% ist derzeit die Prognose. Für Europa sieht es etwa besser aus, 0,5%. Aber auf jeden Fall scheint das Rezessionsgespenst jetzt gebannt, was ja im Herbstgutachten noch, also für 2023 lagen wir leicht unter Null und da sah es auch noch so aus, als ob wir 2024 vielleicht nicht mal die Null schaffen und jetzt scheint es doch so zu sein, dass wir im Bereich von positiver Konjunkturentwicklung landen werden 2024 und etwas deutlicher im positiven Bereich 0,5% in 2025 ist die derzeitige Prognose. Wie gesagt, für den Euroraum sieht es etwas rosiger aus. Deutschland schwächelt sowohl gegenüber USA und Japan als auch gegenüber dem Euroraum. Für den Euroraum liegen die Prognosen bei 0,5 und 1% und für die USA sogar bei 1,4 und 1,8%.
Wobei das IFO heute auch ein bisschen hochgestuft hat, ne? Für Deutschland und auch nächstes Jahr 0,4 dieses und 1,5 nächstes Jahr, glaube ich sogar. Also im Moment geht's auch noch nach dem Gutachten in den Prognosen eher wieder leicht nach oben.
Und das ist halt schon was, also da, ich habe es mit, also klar, die erfinden ja die Werte nicht, sondern die Prognose war ja, wie die Prognose war im Herbst. Aber daran sieht man auch, dass man nicht diese, also es wurde dann ja im Herbst doch auch so, oh Gott, Deutschland, das ist, wir werden noch lange dahin krebsen und unbedingt muss der Staat eingreifen und was tun. Also es war ja sehr düster in der Rezeption der Steuerschätzung und des Herbstgutachtens. Und man merkt da schon auch, man darf das auch nicht überbewerten, diese Prognosen. Weil letztlich um die Null geht es mal rauf und mal runter. Und der wesentliche Faktor, warum es jetzt etwas besser aussieht, ist, weil sich die Inflation schneller erholt hat als gedacht. Also es sah ja so aus, als würden wir noch ein Jahr brauchen, um wieder in Richtung 2% Inflation zu kommen. Also die letzten Inflationsvorhersagen waren noch, dass wir 3,5% dieses Jahr haben werden. Und es sieht jetzt aus nach 2,4% dieses Jahr und 2,1% nächstes Jahr, was in einem völlig tragbaren Rahmen ist. Also was nahe genug an der Zielinflation der EZB liegt. Für den Euroraum werden wir die Zielinflation dieses Jahr schon wieder erreichen. Und dadurch wird eine Reihe von Prozessen in Gang gesetzt, die alle konjunkturförderlich sind und die dadurch zu einer schnelleren Erholung führen. Einerseits haben wir durch die geringere Inflation dieses Jahr vermutlich Reallohnsteigerungen, weil die Lohnabschlüsse ja sehr hoch waren. Also was heißt sehr hoch? Lange nicht so hoch wie die Inflation in den Vorjahren, aber es sind eben Lohnabschlüsse von 5-6% gemacht worden. Und da jetzt zwar im letzten Jahr die Inflation noch bei über 4% lag, sie dieses Jahr aber eben schnell wieder gefallen ist, werden wir dieses Jahr Reallohngewinne von 1-1,2% haben. Man kann damit erwarten, dass die Binnennachfrage sich vielleicht ein bisschen erholt. Dann ist natürlich eine sinkende Inflation auch gut, was die Industrienachfrage anbelangt, die Investitionsnachfrage. Und ein entscheidender Faktor ist, dass dadurch, dass im Euroraum die Zielinflation schon erreicht wird, damit zu rechnen ist, dass die EZB ab Mitte des Jahres von der restriktiven Geldpolitik runtergehen wird. Also man kann noch dieses Jahr mit Zinssenkungen rechnen. Und da ist es natürlich für den ganzen Baugewerbe, Investitionsmarkt, auch Anlageinvestitionen positiv. Weil ja die restriktive Zinspolitik hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Konjunktur doch nochmal einen deutlichen Dämpfer bekommen hat. Und da sieht man eben, dadurch, dass so verschiedene Sachen ineinander greifen, Inflationsschätzung ist auch nicht so einfach. Und dadurch liegt man eben mal bei ein bisschen drüber und mal ein bisschen drunter. Und jetzt hat es sich halt etwas schneller erholt. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Aber es zeigt auch, dass zum Ende des letzten Jahres eine gewisse Panikmache dabei war. Weil es wirklich, also Ende des Jahres, da haben Fred und ich ja über das Herbstgutachten gesprochen und da war wirklich noch so ein, jetzt müssen, können wir in so eine langfristige Stagflation kommen mit eben relativ hoher Inflation bei sehr geringem oder keinem Wachstum. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus. Es ist jetzt kein super krasses Erholungswirtschaftswachstum für dieses Jahr, aber wir sind doch aus dem Stagflationsszenario raus. Die Inflation ist nicht hoch und die Konjunktur ist positiv. Warum Deutschland schlechter dasteht als der Rest von Europa, hat verschiedene Gründe. Der Sachverständigenrat nennt vor allem die Binnennachfrage, die sich weniger schnell erholt hat als in anderen Ländern. Also auch die Konsumnachfrage konkret. Es ist insgesamt aber auch da ein bisschen mehr Sachen dahinter. Wir sind natürlich stark betroffen worden vom letztes Jahr vom Einbruch des Welthandels. Oder das hat uns quasi, da wir ja sehr exportabhängig sind, hat uns deutlich geschwächt, dass der Export eingebrochen ist. Wir haben aber auch durch gesunkene Konsumnachfrage relativ wenig importiert, sodass wir immer noch bei einem positiven Ergebnis der Handelsbilanz rauskommen. Also de facto haben wir nicht das Handelsbilanzergebnis für uns gar nicht so schlecht gewesen. Trotzdem hat ja sonst immer bei schlechter Binnennachfrage der Export uns noch rausgerissen. Also es gab schon in den letzten 20 Jahren einige Jahre mit einer sehr verhaltenen Konsumnachfrage, aber dann war üblicherweise der Export sehr hoch. Und das war im letzten Jahr nicht so und da ist auch noch nicht ganz klar, also die Weltkonjunktur erholt sich schneller, das heißt auch der Export wird sich hoffentlich erholen, aber der Export erholt sich viel langsamer, als es sonst der Fall war. Der Sachverständigenrat sagt aus zwei Gründen, einerseits, weil deutsche Unternehmen nicht mehr so konkurrenzfähig sind und auf Basis der hohen Energiepreise. Die Energiepreise sind etwas oberhalb der Gesamtinflation in der Entwicklung, haben sich auch sehr viel schneller erholt, als man gedacht hat. Aber wir haben eben energieintensive Produktion im Gegensatz zu anderen Ländern, die unter Umständen ein Exportbündel haben, was nicht so energieintensiv ist. Dadurch ist die deutsche Industrie an der Stelle etwas geschwächt, was den Export anbelangt. Und das andere ist eben, dass wir in manchen Märkten abgehängt werden. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem, was sich jetzt nicht durch weniger Inflation und bessere Zinsen aus der Welt schaffen lässt. Sondern das deutet so ein bisschen darauf hin, dass wir uns auf unseren Export als Stabilisierungsinstrument nicht mehr so verlassen können, wenn wir nicht nachziehen mit den Wettbewerbern aus anderen Märkten. So wir das denn können. Das ist so, was den Welthandel anbetrifft. Ansonsten haben wir eine, das ist ein deutsches Traditionsding, relativ hohe Sparquote, auch höher, als sie sein müsste im Verhältnis, also höher, als man erklären kann über den Zins, sagen wir mal so. Also Deutschland hat sehr viel Beharrungsvermögen bei der Sparquote. Auch wenn die Zinsen sinken, ist die Frage, ob die Sparquote so schnell sinkt und ob die Reallohngewinne sich also wirklich in Konsum übertragen. Das ist einer der Risikofaktoren. Und dann ist auch die Frage, ob die Investitionen sich schnell genug erhöhen, da wir ja gleichzeitig eine restriktive Fiskalpolitik haben, gezwungenermaßen zum Teil, weil ja, wie wir wissen, die Schuldenbremse, also die Sondervermögen aufgelöst werden mussten zum Teil und deshalb wir einiges an zusätzlichem Sparen im Haushalt brauchen. Das stellt gewisse Risiken dar für die Konjunktur, insbesondere in Deutschland, weil wir auch sehr viel restriktivere Fiskalpolitik haben als unsere Nachbarländer zurzeit. Ein Faktor, der natürlich alle Länder betrifft, ist die deutlich höhere geopolitische Unsicherheit gegenüber dem historischen Durchschnitt, eben die sich in den letzten Jahren immer weiter gesteigert hat. Jetzt haben wir neben dem Ukraine-Krieg auch noch den Krieg in Israel, was insgesamt Handelswege, also gerade der Krieg in Israel hat sich ja auch wesentlich auf die Handelswege und damit auch auf die Exportkosten ausgewirkt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie es in den USA weitergeht. Auch das könnte nochmal zu Unsicherheiten führen, die unter Umständen sich eben dann auch durchreichen in die deutsche Wirtschaft. Das wird so als die Risiken gesehen. Moment, ich muss mal kurz scrollen, weil es eine sehr schöne Darstellung gibt von den Prognoserisiken. Genau, das machen die jetzt immer bei den Prognosen. Das finde ich super, dass sie, das ist die Abbildung 2 auf Seite 9 für die, die mal reingucken wollen, dass sie immer die Ausgangslage ihrer Prognose, wie sich die jeweiligen Faktoren entwickeln und welche Risiken diese, oder Chancen und Risiken hinter dieser Prognose stehen. Also was sozusagen die Prognose unterstellt und was unsicher ist. Und da sagen sie halt, die privaten Haushalte haben mehr Kaufkraft durch die Reallohngewinne, aber sind sehr zögerlich, das auch umzusetzen. Die Stimmung ist insgesamt getrübt. Der private Konsum erholt sich nur langsam. Aber sie sagen als Chance, die Konsumausgaben könnten sich erholen, falls die EZB die Zinsen senkt und damit auch die Sparneigung senkt. Was die Industrie anbelangt, hatten wir im ersten Quartal gesunkene Auftragsbestände und geringere Wettbewerbsfähigkeit. Die Auslandsnachfrage erholt sich allerdings, wenn auch aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit langsamer. Wir sehen aber auch, dass die meisten Industrieindikatoren, das ist ja auch, was das IFO jetzt gesagt hat, nach oben zeigen. Das heißt, die Auftragsbestände und der Industrieklimaindex zeigen jetzt nach oben. Also insgesamt ist es schon positiv, könnten aber natürlich wieder steigende Energiepreise bekommen. Und dann würde das würde wieder ein Risiko darstellen. Und was die Geld- und Fiskalpolitik anbelangt, rechnen sie mit einer Zinssenkung, was sich positiv auf die Konjunktur auswirkt, aber mit einer weiteren Konsolidierung der Staatsfinanzen, was sich negativ auswirken würde, wenn man eigentlich jetzt natürlich in so einer Stagnationssituation wäre eigentlich die ideale Situation, als Staat expansive Fiskalpolitik zu machen und zum Beispiel die Konsumneigung auch so ein bisschen anzutreiben. Aber das ist nicht möglich, weil wir eben haushalterisch sehr eng sind. Und sie sagen sogar, dass das, was sie unterstellt haben an Konsolidierung der Staatsfinanzen, unter Umständen weniger ist, als die Schuldenbremse erfordert. Also es steht an ganz vielen Stellen im Gutachten und ich lese das als einen gewissen Hinweis, dass der Sachverständigenrat eher eine Lockerung der Schuldenbremse nahelegt, weil an sehr vielen Stellen steht, wir unterstellen schon sehr restriktive Fiskalpolitik, also sehr beschnittene Staatsfinanzen, sind aber nicht sicher, ob die von uns getroffenen Annahmen insgesamt die Schuldenbremse einhalten würden. Mhm. Und also letztlich sagen sie, es könnte noch schlimmer kommen und das wäre schlecht. Mhm. So. Sie sagen als Risiko ganz klar, natürlich könnte die EZB langsamer sein mit Zinssenkungen, das wäre ein Risiko und die Fiskalpolitik könnte eben noch restriktiver werden. Christian Lindner keine Schlupflöcher für Sondervermögen für den BDI findet. Also das ist das Konjunkturkapitel. Wie gesagt, es gibt hier und da leichte Hinweise darauf, dass sie die Fiskalpolitik für zu restriktiv halten und dass sie die deutsche Industrie für etwas langsam halten in der Wettbewerbsfähigkeit, würde ich rauslesen. Ist aber sehr verhalten, wenig politische Stellungnahme insgesamt. Und dann gibt es noch ein Kapitel zum Arbeitsmarkt. Also ein Teilkapitel ist immer die Frage nach der Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Das gehört zu den gesetzlich festgelegten Prognosen, die sie machen müssen. Und das fand ich ganz spannend, weil sie da letztlich sagen, der Arbeitsmarkt in Deutschland inzwischen ist sehr viel weniger flexibel als in anderen Ländern, weil wir einerseits aufgrund der demografischen Entwicklung insgesamt viele Unternehmen schon mit Fachkräftemangel rechnen und dadurch, es gab kaum Arbeitslosigkeit durch die Rezession, durch die wir jetzt gegangen sind, die Erwerbstätigkeit ist jetzt leicht gestiegen, davor ist sie leicht gefallen, aber wirklich im Bereich von 0,1, 0,2%. Also am Ende haben wir eine relativ stetige Arbeitslosenquote von im Moment zwischen 5 und 6%. Und die ist nicht mehr sehr konjunkturell beeinflusst gewesen in den letzten Jahren. Und zwar deshalb, weil insgesamt Unternehmen zum Teil eben stärker als vor der Pandemie Arbeitnehmer horten. Also dazu neigen, auch in relativ schlechter Entwicklung keine Leute zu entlassen, sondern sie zu behalten, weil sie sich darauf einstellen, dass sie keine neuen Leute finden, wenn es wieder besser läuft. Das ist an sich natürlich ein gutes Signal für die Leute, die Arbeit haben. Es erschwert aber das Matching und auch, wenn man dann Leute zu finden, wenn man wächst. Weil wir eben eh in der Situation von relativ knappen Arbeitskräften sind und Unternehmen, die eigentlich nicht so stark wachsen, behalten die Arbeitskräfte, setzen sie also im Prinzip ineffizient ein, weil sie eben über Kurzarbeit oder so die Leute behalten. Und Unternehmen, die stark wachsen, die also potenziell für die deutsche Konjunktur besser waren, finden keine Leute. Und das ist natürlich das, man kann keine gute Empfehlung machen, wie das zu lösen ist, weil man ja schlecht sagen kann, werft alle eure Leute raus. Aber das wird natürlich eigentlich, je knapper Arbeit ist, desto flexibler müsste der Arbeitsmarkt sein. Und das sieht aber genau umgekehrt aus. Also man hat den Eindruck, dass die Pandemie und jetzt eben der demografische Wandel die Effizienz der Zuweisung von Arbeitskräften zu ihrem besten Einsatz und damit auch letztlich die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumspotenziale hindert. Und das benennen sie als Problem, ohne dafür eine Lösung zu nennen, sondern sie sagen eben, es gibt sehr wenig Arbeitskräfte, Reallokation, der deutsche Arbeitsmarkt ist ja eh immer schon relativ unflexibel gewesen, aber es ist noch deutlich stärker geworden und dadurch wird sich da so ein Problem aufbauen, wo noch nicht klar ist, wie dem begegnet werden kann. Das ist, was noch drin steht. Jetzt gibt es natürlich im Moment einen leichten Anstieg oder für das Jahr 2024 wird wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit etwas ansteigen, aber nicht stark, weil die Reallöhne steigen und dadurch eben manche Unternehmen Arbeitskräfte entlassen müssten. Das ist so das Konjunkturkapitel. Und dann gibt es ein Schwerpunktkapitel, das ich nicht allzu weit ausbreiten will, aber schon so ein bisschen
ich bin doch dabei.
schon so ein bisschen reingehen will, denn das Schwerpunktkapitel ist zum Thema Güterverkehr. Das ist, ich habe erst gedacht, was? Ist das unser größtes Problem zurzeit? Ja, so du denkst so, ah ja, das ist ein kurzes Gutachten, da muss man das brennende Thema rausnehmen. Was ist vielleicht, was könnte im Moment das brennende Thema sein? Ich habe nicht mal eine Idee, aber Güterverkehr schien mir zunächst nicht das brennendste Thema. Es macht ein bisschen, also nachdem ich es gelesen habe, sehe ich ein bisschen das Reasoning dahinter. Einerseits war natürlich, wir diese Diskussion um die Sektorziele im Verkehrssektor hatten und das Wissen darum, dass der Verkehrssektor gerade CO2-mäßig nicht so performt, sagen wir mal. Und das ist natürlich ein Antrieb zu sagen, wie kann man denn im Verkehrssektor sinnvoll was tun? Oder dass der Verkehrssektor ist neben Bau einer unserer brennenden Sektoren, was die Klimaziele anbelangt. Das andere ist, dass es sich ein bisschen auch aus dem Konjunkturkapitel ableiten lässt, weil, das führen Sie am Anfang relativ lang aus, der Güterverkehr in Deutschland erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftslage hat. Also wir haben eben viel transportintensive Industrie mit sehr viel auch internen Lieferketten. Also wir haben in einem Produktionsstrang viel auch europainterne Transporte beinhaltet. Und dadurch ist eben ein gestörter Lieferverkehr kann zu an verschiedenen Stellen der Produktion zu Engpässen führen, also zu Vorproduktengpässen, zu Auslieferungsengpässen, auch dazu, dass eben Ineffizienzen in den Lieferketten entstehen, weil man Umwege machen muss. Und von daher macht es schon Sinn zu sagen, wir gucken von konjunkturell auch auf die mittelfristige Perspektive, wie kann sich die Wirtschaftslage verändern. Das eine sind eben die Lage am Arbeitsmarkt und das andere ist eben die Frage, wie sich insgesamt die Wirtschaft klimaneutral und trotzdem wachsend gestalten lässt, was ja einer der großen Credos von Robert Habeck ist, zu sagen, wir müssen die Industrie quasi krisenfest, klimakrisenfest machen. Und da, wenn man sagt, wir wollen die deutsche Industrie erhalten und CO2-neutral machen, dann spielt eben der Güterverkehr eine große Rolle. Das ist sozusagen die Herleitung. Und das andere ist, dass wir gerade ein massiv begrenztes Investitionsbudget des Staates haben, der Verkehrssektor aber eigentlich viel Investitionen bräuchte. Und sie sagen, am Ende gibt es im Güterverkehr zwei Herausforderungen. Die eine ist, dass unsere Verkehrsinfrastruktur katastrophal schlecht aufgestellt ist und wir massiven Investitionsbedarf haben und über Jahre die Verkehrsinfrastruktur vernachlässigt haben. Das steht sehr klar im Gutachten drin, dass wir erheblich nachholen müssen bei der Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und damit eben einhergehend auch für den Güterverkehr Verzögerungen bei Transportzeiten, Ineffizienzen von Strecken und fehlende Möglichkeiten, Verkehr auf die Schiene zu verlagern, da sind. Und dann kommt noch obendrauf auf quasi das Leck aus der Vergangenheit, was wir erschließen müssten, dass wir ein Dekarbonisierungsziel haben und der Sachverständigenrat unterstellt Dekarbonisierung bis 2030. Also nicht 2045, sondern 2030 als Zielgröße. Mhm. Diese beiden Sachen sozusagen unter einen Hut zu bringen. Und sie sagen, was die Investitionsbedarfe anbelangt, benennen sie natürlich das, was wir wissen, Brücken, Asphalt und Schienenausbau. Weil, sie sagen, eigentlich wäre natürlich der einfachste Weg, den Güterverkehr zu dekarbonisieren, viel Güter auf die Schiene zu verlagern. Dafür sehen sie aber sehr geringe Potenziale. Weil einerseits, wenn man die Märkte betrachtet, Schienenbinnenschifffahrt und Straßentransport voneinander abgetrennte Märkte sind. Also es gibt de facto, wenn man sich die Austauschmöglichkeiten anguckt, in den allermeisten Fällen keine Möglichkeit, unmittelbar als Ersatzprodukt statt einem LKW einen Zug zu benutzen. Sie sagen, das Umlagerungspotenzial liegt zwischen 7% und 9% des momentan auf der Straße gefahrenen Güterverkehrs auf die Schiene zu verlagern. Das wäre natürlich schon ein Beitrag. Aber dieses Potenzial kann nicht ausgeschöpft werden, weil wir keine Schienenkapazitäten haben. Also kurzfristig ist es überhaupt nicht möglich, Güter auf die Schiene zu verlagern. Aber auch langfristig ist es durch die Natur von Straßen und Schienen nicht möglich, mehr als, sagen wir, 10% zu verlagern. Das ist so die Message. Aber sie benennen schon auch, dass Erhöhung des Transport, der Transportmöglichkeiten auf der Schiene zumindest 10% der Güter auf der Straße reduzieren könnte, wenn es denn genug Schienen gäbe. Aber Schienenbau ist natürlich noch langsamer als Straßenrenovierung. Entsprechend ist es eben keine kurzfristige, sondern nur eine mittelfristige Maßnahme. Das hat mich überrascht, muss ich sagen, weil Güter auf die Schiene ja immer eine Sache ist, die einem so wie No-Brainer erscheint. So. Aber ja, es ist im Prinzip auch klar, natürlich so wie unsere Fabriken verteilt sind zum Beispiel und so viele Werksanschlüsse wie stillgelegt worden sind. Also es gab ja mal Anbindung von Stahlwerken und von Spezialindustrie an Schiene, aber die meisten werden halt nicht mehr bedient. Also das Schienennetz ist halt rückgebaut worden und entsprechend ist es nicht mehr so einfach möglich, Haustür zu Haustür Transporte durchzuführen. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich auch viel neu angesiedelte Industrie, die fernab von jeder Schiene in Industriegebieten gebaut ist, die überhaupt nicht ans Schienennetz angeschlossen sind. Mhm. Und natürlich, wenn man irgendwo Schienen hinbauen will, muss man dann durch Gebiete, Deutschland ist ja relativ dicht besiedelt, wo vielleicht dann Siedlungen oder so im Weg sind. Ja, und das ist also das, was, wo sie sagen, man kann nur den Ferntransportteil ersetzen und muss dann noch gucken, was die logistischen Umlagermöglichkeiten anbelangt. Und was sie auch noch sagen ist, dass Deutschland natürlich Transitland ist und gerade da ist es so, dass eben noch viel weniger man natürlich, wenn in einem anderen Land entschieden worden ist, die Sachen auf den LKW zu packen, man die ganzen Transitsachen erst recht nicht dann auf die Schiene verlagern kann, sondern es dafür ja ein europaweites Gütertransportschienennetz geben müsste. Und wir haben ja bei den Flüchtlingen aus der Ukraine gesehen, dass wir an manchen Stellen nicht mal die gleichen Schienen haben. Und man sozusagen dann umladen müsste auf andere Schienenbreite. Trotzdem steht der Güterverkehr für ein Drittel der Treibhausgasemissionen im Verkehr und macht insgesamt 8% der Treibhausgasemissionen in Deutschland aus. Das heißt, dass da was zu tun ist, ist klar. Und sie empfehlen 3 Strategien dafür. Einerseits Transporte vermeiden, dann Schiene und dann aber ganz klar emissionsärmere Antriebstechnologien im Straßengüterverkehr. Und das benennen sie als auch als den Haupthandlungsbedarf. Also sie sagen, von staatlicher Seite muss man, was emissionsarme Antriebstechnologien anbelangt, unterstützen damit, wenn man das Ziel 2030 erreichen möchte. Und da wiederum sagen sie, okay, wir haben Steuerungsinstrumente, die schon greifen, die im Prinzip in die Richtung gehen, dass wir emissionsarme Lkw haben müssen, weil wir haben eine CO2-basierte Lkw-Maut, wir haben den CO2-Preis im nationalen Emissionshandelssystem und das EU-ETS greift ab nächstem Jahr. Nee, ab 2026 und dann wird eben zusätzlich, werden die Kraftstoffe ja im EU-Emissionshandelssystem mit abgedeckt werden und dann ist eben der CO2-Preis so, dass es klar in die Richtung geht, dass Emissionen eingespart werden müssen, wenn man im Transport nicht massiv zusätzliche Kosten generieren will. Das heißt, Sie sagen, eigentlich haben wir, der Markt treibt in Richtung CO2-Reduktion im Verkehr, das wird schon passieren, aber im Moment gibt es nicht die infrastrukturellen Rahmenbedingungen damit. Also im Moment würden sich einfach nur die Kosten erhöhen durch einen höheren CO2-Preis, weil im Moment wir weder Rahmenbedingungen haben, um Güter auf die Schiene zu verlagern, noch Rahmenbedingungen haben, um in großem Stil Elektro-LKWs zu betanken, noch Wasserstofftankstellen. Also im Prinzip alles, was an Infrastruktur da sein muss, um die Emissionen zu reduzieren, da könnten alle Firmen ihre ganze Flotte 0,x auf Elektro-Lkw umstellen, aber es wäre trotzdem nicht möglich, damit zu fahren. Und entsprechend sagen sie, wir müssen staatlich unterstützen, dass wir diesen Weg beschreiten. Und da wir aber sehr eng im Haushalt sehr eng sind, was Investitionsmöglichkeiten anbelangt, auch das taucht da wieder an etlichen Stellen auf, dass eben der Handlungsspielraum des Staates sehr geschrumpft ist durch die Auflösung des KTF oder die Auflösung der Sondervermögen, die im KTF liegen, das taucht, piekst sich überall auf und sie sagen, ja gut, wenn der Staat wenig Handlungsspielraum hat, müssen Prioritäten gesetzt werden. Dann machen sie eine relativ technische und ziemlich umfangreiche Analyse, welche Technologie man dann priorisieren sollte und sagen sehr klar E-LKWs. Also das Gutachten ist völlig eindeutig darin, dass wenn der Staat sich irgendwo fokussieren muss, dann kann er zwar Forschungsförderung unterstützen, um auch Wasserstoff marktfähig zu machen und um unter Umständen auch noch andere Wege auszuprobieren, wie Oberleitungselektrifizierung oder ähnliche Sachen. Aber die marktreifste Möglichkeit sind batterieelektrische Lkw. Also muss man das, was als nächstes verfügbar ist, zunächst unterstützen. Das ist die Argumentation des Sachverständigenrates, also der Gesamtgruppe des Sachverständigenrates. Sie können auch, es gibt auch Berechnungen dazu, dass für die Kurzstrecke relativ schnell auch schon E-Lkw eine kostenüberlegene Technologie sind. Also dass man auf der kürzeren und Mittelstrecke relativ flott schon der Marktpreis dafür entscheiden wird, dass E-Lkw besser sind. Auf der Langstrecke dauert es länger und insbesondere bei sehr langen Transportwegen natürlich am längsten, weil da eben am ehesten greift, dass man so oft nachladen müsste. Sie mit einkalkulieren, dass Flottenladung am Depot oder über Nacht natürlich sehr viel günstiger ist, als wenn man für Lkw schnelle Ladeinfrastruktur braucht und deshalb entsprechend lange Wege natürlich besonders lange brauchen, bis sie sich lohnen, nicht mit Diesel, sondern mit Elektro-Lkw zu machen. Sie sagen aber, okay, wir müssen da was tun, das Laden muss entlang der Autobahn auch für Lkw möglich sein. Und sie plädieren also dafür, dass die staatlichen Mittel, die da sind, eingesetzt werden zum Ausbau der Lkw-Ladeinfrastruktur, sowohl was Übernachtladeplätze als auch was Schnellladeplätze anbelangt und gleichzeitig Flächen entlang der Autobahn freigegeben werden für erneuerbare Produktion, sodass man verbrauchsnahe Produktionsstellen hat. Und dann eben entsprechende großformatige Leitungsinfrastruktur entlang der Autobahn, um den Strom überhaupt dahin zu bekommen, wo er gebraucht wird. Das ist das, wo Sie sagen, das ist notwendig und der Staat sollte sich darauf fokussieren. Sie sagen also, Sie gehen davon aus, dass 2030 die Gesamtbetriebskosten für Verteilverkehr schon in Richtung des batterieelektrischen Lkw sein werden, selbst bei einem Strompreis bei 30 Cent pro Kilowattstunde liegt. Sollte der Strompreis geringer sein, zum Beispiel bei 20 Cent pro Kilowattstunde, dann liegen bis 600 Kilometer Reichweite batterieelektrischer Lkw oberhalb von Diesel-Lkw in der Kostenstruktur. Also sind kosteneffizienter als Diesel-Lkw unter Einbeziehung des CO2-Preises und des Strompreises. Und nur, wenn der Wasserstoffpreis günstiger und der Strompreis sehr günstig ist, dann liegen auf der Langstrecke, also bei Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern, wären dann Brennstoffzellen-Lkw besser als Elektro-Lkw. Das sind die gleichen Strecken, wo sonst Diesel immer noch, also im Prinzip in den Reichweiten, wo Diesel noch auf lange Zeit Kostenvorteile hat, da wäre auch der Kostenvorteil der Brennstoffzellen-LKW. Was natürlich auch irgendwie logisch ist, weil je weiter man fahren will, desto eher möchte man nicht so oft nachladen wollen. Und da schlägt dann eben die Brennstoffzelle die batterieelektrischen LKW. Und mit dieser Argumentation sagen sie, okay, wir können schon sehr viel einsparen, wenn wir Ladeinfrastruktur fördern, weil dann, wenn der Verteilverkehr und der Mittelstreckenverkehr schon mal voll batterieelektrisch ist, haben wir schon sehr viel gewonnen. Das ist am Ende die Argumentation. Außerdem argumentieren sie noch, was die Nachnutzungsmöglichkeiten anbelangt, dass Brennstoffzellen-Lkw am Ende sehr viel schlechter in anderen Ländern nachnutzbar sind als batterieelektrische Lkw, weil die Möglichkeit, Batterien auszutauschen und zu recyceln, halt besser ist, halt zumindest gegeben sein wird, während die Möglichkeit, eine Wasserstoffinfrastruktur in Drittweltländern aufzubauen, auf absehbare Zeit nicht gegeben ist. Das heißt letztlich die Second-Life-Anwendung von Lkw, die batterieelektrisch sind, und dass die Nachnutzung der Diesel-Lkw auch die Kostenfaktor in der Nachnutzung besser machen als die Brennstoffzelle. Ja, das ist so, was sie sagen. Ich finde das völlig nachvollziehbar. Ich habe mich sehr gewundert, dass sie sich so detailliert damit auseinandergesetzt haben. Und auch mit verschiedenen Ladeszenarien und mit welchen Ladeleistungen, also letztlich wie die Kapazitäten der Leitung entlang der Autobahn sein müssen. Das ist eine echt detaillierte Analyse. Und dann folgt ein 10-seitiges Sondervotum. Weil, das war ja in der Presse groß diskutiert eigentlich, Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrates, gleichzeitig im Aufsichtsrat eines Energiekonzerns ist und in einem Lobbyverein tätig ist, der von der Wasserstoffindustrie. Und sie also
Forschungsverbund, nicht so negativ.
Genau, also sie steckt mit mindestens einem ganzen Bein in der Wasserstoffindustrie, machen wir uns nichts vor. Und ja. Der Sachverständigenrat selber hat sich dazu auch kritisch positioniert. Also die anderen haben gesagt, wir finden das nicht gut. Ich finde es gewagt, trotzdem das Gutachten unter den Titel Güterverkehr zu stellen. Also ich meine, man hätte ja auch ein anderes Thema nehmen können, was nicht so sehr an dieser Stelle dann widersprüchlich ist. Aber gut, es ist andererseits trotzdem ein wichtiges Thema. Es ist aber auch ein bisschen klar, dass wenn Güterverkehr betroffen ist, jemand mit Wasserstoffinteressen im Hinterkopf besonders deutlich abweichlerisch tätig sein wird. Und das schlägt sich eben, also das Gutachten hat insgesamt 180 Seiten. Dieses Kapitel hat etwa 120 und davon sind 10 Seiten Sondervotum. Also fast 10% des Kapitels füllen sich mit dem Sondervotum von Veronika Grimm. Und ich finde das, also das ist ja in der Vergangenheit auch öfter vorgekommen. Diese Besetzung des Rates war bisher sehr einhellig und es gab sehr wenig Sondervoten. Und es gab oft so welche von Zweien. Also das war in letzter Zeit eher üblich, dass zwei der Mitglieder nochmal eine andere Perspektive eingebracht haben. Und es wirkte immer sehr harmonisch. Das ist jetzt eben ein von einer Person eingebrachtes Sondervotum, klar gegen die Mehrheitsposition zu diesem Kapitel. Oder sie sagt, sie schließt sich in einigen Punkten nicht an, aber letztlich wird halt die Essenz nicht geteilt, dass man sich in Richtung Elektroladeinfrastruktur fokussieren sollte. Das teilt sie nicht und breitet dann aus, warum. Und das Argument ist, in der fernen Zukunft werden wir verschiedene Technologien brauchen und es reicht nicht alleine, sich auf die kurzfristig überlegene Technologie zu konzentrieren, sondern man sollte sich auch überlegen, was wird die langfristig überlegene Technologie sein. Und da könnte sein, dass Brennstoffzellen die langfristig überlegene Technologie sind und deshalb sollte man jetzt schon beides fördern. Das ist das, was sie in diesem Sondervotum im Prinzip sagt. Interessanterweise geht sie halt überhaupt nicht ein auf dieses Argument, dass das Investitionsvolumen beschränkt ist und dass man sich fokussieren muss, weil wir im Staatshaushalt extrem klamm sind. Sondern sie führt in langer epischer Breite aus, warum es Szenarien gibt, in denen Brennstoffzellen-Lkw batterieelektrischen überlegen sein werden. Also weil auch das Argument, die Elektro-Lkw sind marktreif und Brennstoffzellen-Lkw sind noch nicht marktreif und die Tankinfrastruktur in dem Fall ist noch viel weniger weil ich meine, Ladeinfrastruktur ist nur eine Frage von Investitionen. Wir wissen, wie Ladeinfrastruktur aussehen muss. Bei Wasserstofftankinfrastruktur wissen wir nicht mal, in welcher Form es am besten wäre, den Wasserstoff bereitzustellen und wie diese Mengen von Wasserstoff zu Tankstellen kommen sollen. Also es ist auch in der Tankinfrastruktur viel weniger ausgereift, jenseits dessen, dass die Brennstoffzellen halt noch nicht so ausgereift sind. Aber sie sagt eben, man sollte jetzt direkt beides machen, Tankinfrastruktur und Ladeinfrastruktur, damit, wenn irgendwann die Brennstoffzelle marktreif ist, man sofort auch die Möglichkeit hat, sie einzusetzen. Mit dem Zusatzargument, die deutschen Unternehmen müssen auch im Brennstoffzellenmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Wenn wir jetzt nur fördern in Richtung batterieelektrisch, dann hängen uns die Chinesen ab, die jetzt alle Brennstoffzellen entwickeln. Das klingt noch so ein bisschen mit rein. Wobei auch da ist, so ist das auch die meisten anderen Lkw-Produzenten jenseits der deutschen Unternehmen bisher stark auf batterieelektrisch setzen und Wasserstoff eher so im, probieren wir mal aus, Testbetrieb ist. Während eben es von allen großen Lkw-Produzenten batterieelektrische Lkw prinzipiell schon gibt. Aber sie erkennt an, dass die Marktreife unterschiedlich ist, sagt aber, wir müssen eben dafür vorbauen, wenn es mal marktreif ist, langfristig beides zu haben. Und es wäre eine zu enge Fokussierung auf Elektrifizierung. Man kann manches, also sie führt eine Reihe von Studien an, das hat sie auch in der Pressekonferenz gesagt, dass es ganz viele Studien gibt, die eben sagen, dass Wasserstoff auch die überlegene Technologie sein könnte oder dass wir beides brauchen werden. Das kann auch durchaus sein, dass wir beides brauchen werden, also dass eben für die lange Strecke wir niemals batterieelektrische Fahrzeuge haben, wo die Batterien so groß sind, dass man 1000 Kilometer Lkw damit betreiben kann, sondern dass für die Langstrecke eben, wenn man Diesel vollständig ersetzen will, die Brennstoffzelle die einzige Lösung ist. Das kann sein. Und dass also für 100% Dekarbonisierung irgendwann auch Brennstoffzellen benötigt werden. Das stellt auch der Sachverständigenrat, die restlichen stellen das nicht in Frage. Die sagen halt nur, wenn wir bis 2030 was erreichen wollen, müssen wir die low-hanging fruits nehmen am Ende. Und sie argumentiert halt auf einem anderen Layer. Also einfach, sie führt das Jahr 2045 an, die anderen führen das Jahr 2030 an. Und dadurch entsteht natürlich dieses Mismatch. Wie gesagt, sie führt viele Studien an, dass man je nachdem, wie der Strompreis sich entwickelt und wie der Wasserstoffpreis sich entwickelt, diese Kostenkalkulation auch anders ausfallen kann. Also dass es eben durchaus sein kann, wenn man extrem günstigen Wasserstoff aus sehr sonnigen Gebieten importieren kann, dass dann der Cut-off, wo elektrisch besser ist als Wasserstoff, sehr viel niedriger sein kann. Das kann sein. Also natürlich werden diese Studien darin recht haben. Die finden das aber auch immer erst für das Jahr 2045, weil wir ja auch noch keine Wasserstoffproduktionsinfrastruktur haben. Also im Moment gibt es ja kaum grünen Wasserstoff für die Stellen, wo er wirklich benötigt wird. Es steht sogar drin, wir werden den grünen Wasserstoff in der Industrie brauchen. Es ist relativ klar, dass wir für sehr energieintensive Industrie Wasserstoff brauchen werden als Energiequelle. Und sie sagt halt, ja, dann ist doch toll, wenn wir schon Infrastruktur zum Tanken haben, dann haben wir schon so viel Nachfrage nach Wasserstoff, dass wir auch den für die Industrie leicht bekommen.
Okay.
Ne, also, dass sie sagt, ja, wenn wir jetzt die Leitungsinfrastruktur, die Schifftransportinfrastruktur und alles aufbauen, dann sind wir bereit für die Verwasserstoffisierung der Industrie, sobald wir genug grünen Wasserstoff produzieren. Aber andererseits ist die Frage, wird nicht Wasserstoff immer das knappere Gut sein, weil wir Strom aus Erneuerbaren bei uns produzieren können, jederzeit und auch fast unseren ganzen Bedarf. Das ist es relativ klar, dass wir nicht werden in großem Umfang Wasserstoff verstromen müssen für den Endstrommarkt, sondern dass es eben auf den Industrie, also für Industrie, die selber Wasserstoff verstromt, da wird es benötigt werden in sehr energieintensiver Industrie. Aber wir werden nicht Haushaltsstrom oder Ladestrom aus Wasserstoff produzieren, vermutlich, weil wir ja aus Wind und Sonne den Strom produzieren können. Sie argumentiert halt so, als wäre es klar, dass wir Wasserstoff verstromen müssen und deshalb die ganze Leitungsinfrastruktur und so brauchen. Und am Ende ist ja nicht klar, werden wir zu dem Preis, den sie dir ansetzt, 2 Euro pro Kilogramm, werden wir zu diesem Preis jemals genug Wasserstoff haben, dass es sich lohnen wird, den in Autos zu stecken, anstatt direkt in die Industrie. Und sie unterstellt aber einfach, dass das quasi Synergien hat. Also ist so ein bisschen ein Argumentationstrick, glaube ich, weil soweit ich informiert bin, ist nicht klar, wie groß die Kapazitäten für Wasserstoff irgendwann sein werden und ob wir dann einen Weg gefunden haben werden, den Verlustarm über das Mittelmeer zu transportieren, denn am Ende wird der aus Afrika kommen, der grüne Wasserstoff, wenn er dann mal da ist. Also das ist so das Sondervotum. Ich finde, es ist sehr detailliert und auch mit sehr viel Mühe die Grafiken reproduziert mit anderen Preisen quasi, also anderen Cut-offs für den Strompreis und so. Aber ich habe den Eindruck, dass es einfach eine Art ist, das wegzuargumentieren mit einer völlig anderen Argumentationsebene. Und was es ganz stark ausblendet, ist, dass wir im Moment Ladestrom besteuern und Wasserstoff bisher von der Steuer befreit ist. Und sie sagt im Prinzip, der Staat soll in die Wasserstofftankinfrastruktur noch mehr Geld reinstecken und dafür weniger in die Ladeinfrastruktur, obwohl wir schon eine preisliche Verzerrung in Richtung Wasserstoff im Markt haben. Und das kommt eben in dem Kapitel vorher auch vor, dass wenn man jetzt nach Marktmechanismen geht und diese Steuerbevorteilung wegnimmt, der Preis, der Cut-off noch weniger in Richtung Wasserstoff geht, weil wenn wir Wasserstoff und Strom langfristig gleich besteuern würden, also alle Energiefonds gleich besteuern würden, dann würde der Wasserstoffpreis noch weiter oberhalb des Cut-off sein, der für den Strompreis da ist. Das ist so das Wesentliche. Ich finde, man merkt recht deutlich, dass es halt darum geht, eine andere Argumentationsspielwiese aufzumachen, anstatt eben direkt die Argumente zu widerlegen. Und finde schon, also ich finde es schon ein bisschen peinlich, da 10 Seiten Sondervotum zu seiner Lobbyorganisation zu schreiben, muss ich sagen. Ja.
Das ist ein, ich betrachte das von außen mit einem leichten Lächeln immer im Gesicht, manchmal auch ein bisschen Verzweiflung dabei, weil das ist echt so ein Rückzugsgefecht, ne? Also wenn du dir so Prognosen von vor 10, 15 Jahren anschaust, was damals alles garantiert nicht gehen konnte ohne Wasserstoff, wie PKWs, Busse, Schiffe und ich weiß nicht was alles, siehst du auf allen Feldern, dass die batterieelektrischen Varianten davon inzwischen da sind, während Wasserstoff fast immer noch im Labor ist. Und das ist ja eins der ganz großen Probleme. Wir kriegen auch das, wo keiner dran zweifelt. Ne? Wasserstoff für Stahlproduktion, Wasserstoff für die Hitzeproduktion. Ja, da gibt es ja sehr viele Einsatzbereiche, wo im Moment keiner eine Vorstellung hat, die CO2-neutral umzusetzen, außer halt mit Wasserstoff. Selbst diese Bereiche kommen nicht wirklich in den Gang, obwohl jedem klar ist, ja, da gibt es keine Alternative. Ne? Wenn wir Stahl in Deutschland ohne CO2 herstellen wollen, brauchen wir dafür Wasserstoff und wir brauchen ganz neue Hochöfen. Trotzdem ist das alles in den Kinderschuhen.
Ja.
Und bei LKWs, PKWs und den ganzen Markt, bei PKWs redet ja überhaupt keiner mehr drüber. Das war vor 5 Jahren noch eine total heiße Diskussion. Ich glaube, wir haben in Deutschland immer noch irgendwie 10.000 Wasserstoff-PKWs insgesamt, inzwischen 1 Million Elektro-PKWs. Das ist schon lange abgefahren, der Zug. Und bei Transportern und kleinen LKWs wird sich das ganz genauso entwickeln. Gibt ein paar Ausnahmen. Die Stadt Duisburg hat ja auch Wasserstoff-LKWs gebaut. Die denken sich wahrscheinlich, wenn bei Thyssen Wasserstoff ankommt, kriegen wir bestimmt auch genug für unsere Busse. Aber naja, das sind wirkliche Ausnahmen. Sonst werden in der Masse eigentlich nur batterieelektrische LKWs gebaut. Und es gibt in China ganze Regionen, wo 10.000, 15.000 Elektrobusse fahren im öffentlichen Nahverkehr und kein einziger Wasserstoffbus. Naja, und es wirkt ein bisschen so, als würde Frau Grimm irgendwie versuchen, noch einen Markt für Wasserstoff zu schaffen, der sich eigentlich in der Realität, übrigens auch nirgendwo auf der Welt, bildet. Ganz anders als der Markt für Elektro-LKWs, Busse, whatever, Züge, alles. Naja, du hast, glaube ich, ich habe mir mal so ein paar Dinge hier aufgeschrieben, du hast aber, glaube ich, fast alles Interessante genannt. Erstens die Wasserstoffknappheit, ne? Frau Kempfert nennt das ja mal so schön, die Champagner der Energiewende. Wir werden auf Sicht nicht ausreichend viel Wasserstoff haben. Wir werden aber Wasserstoff bekommen. Meiner Meinung nach kann man dieses Thema ganz einfach aussitzen. Ne? Lass uns doch erstmal die Wasserstoffinfrastruktur für die Stahlindustrie und die anderen Bereiche aufbauen. Und wenn wir dann 2035 feststellen, dass Brennstoffzellen in LKWs eine super geile Idee sind, dass wir unbedingt 1000 Kilometer Reichweite in LKWs brauchen, weil LKW-Fahrer keine Pause machen müssen alle 4 Stunden, dann können wir immer noch den LKW, der ja nach 8 oder 10 Jahren sowieso durch ist, durch einen Brennstoffzellen-LKW wieder ersetzen. Das muss man aber nicht heute entscheiden und muss vor allem auch nicht heute, bevor die Technologie im Markt ist, die Infrastruktur dafür aufbauen. Ja, das Geld ist knapp. Warum sagt jetzt eine Ökonomin, deren Hauptaufgabe, oder naja, ich habe mal einen Ökonomen gesehen, der hat gesagt, die Hauptfrage, die Ökonomen gut beantworten können, ist, wie verteile ich knappe Ressourcen am besten, am effizientesten? Und Frau Grimm sagt einfach, da lass uns die Infrastruktur so doppelt bauen. Ich meine, das kann keine effiziente Zuteilung von knappen Ressourcen und wir haben knappes Staatsgeld sein ist. Das ist gegen eigentlich die Kernaussage der Ökonomie. Und das sind so viele Dinge, die mich da an der Argumentation stören. Und ja, auch technisch kann man da noch vieles reinbringen. Du hast es mit der Oberleitung genannt, das taucht ja auf. Ich habe es ja nicht gelesen. Wird da was über Wechselakkus gesagt? Ich
weiß,
für mich eine naheliegende Lösung, wenn man wirklich die großen Akkus nicht reinkommt. Ich weiß, sehen vieles auch skeptisch, aber es gibt Hersteller in China, gerade auch wieder in China, die das schon in der Masse machen. Die haben nicht 4 Wechselakkustationen, sondern die haben hunderte oder ich glaube sogar schon tausende von den Dingern da stehen. Das ist eine total naheliegende Technologie.
Ja, sie sagen halt, das wird jetzt hier pilotiert, aber man muss entscheiden, also ich finde das ganz eingängig, dass sie sagen, naja, in vielen Anwendungen brauchen wir das gar nicht ausbauen, weil LKWs im Depot beim Be- und Entladen und über Nacht laden können. Das heißt, für viele Strecken brauchen wir am Ende auch nicht das Zwischenladen und auch nicht einen Batteriewechsel, sondern es betrifft nur entlang der Hauptverkehrsachsen lange Strecken. Da muss man abwägen. Brauchen wir Schnellladeinfrastruktur, brauchen wir Batteriewechselmöglichkeiten. Und das ist ja wohl so, das hängt natürlich vom Hersteller ab. Am Ende ist das ja wo man sich in der öffentlichen Infrastruktur, also da sagen sie auch, das ist eine Marktentscheidung, das entscheiden die Hersteller am Ende, ob sie auf Wechselakkus gehen oder ob sie das nicht machen. Und entsprechend kann die staatliche Infrastruktur nur die Ladeinfrastruktur stellen und die Wechselinfrastruktur ist halt eine Herstellersache. Also sei denn, alle würden sich zusammentun und sagen, wir machen ein einheitliches System, aber wir wissen ja, wie das mit einheitlichen Systemen
aussieht. Ja, in China ist es eigentlich auch nur einer und da ist auch nur ein Hersteller, NIO. Der hat aber seine Technologie, genauso wie Tesla das irgendwann gemacht hat, mal mit den Superchargern, weil sie auch gesagt haben, warum bauen wir die ganze Infrastruktur auf und nutzen die nur für unsere eigenen Autos, lass uns die Ladeparks doch einfach auch öffnen. NIO macht das Gleiche jetzt für die Wechselstationen und klar, das ist keine Technologie, die für LKWs geeignet sind, obwohl 100 Kilowattstunden, da kommt es ja schon mal ein paar Kilometer mit so einem Akku. Ja, man müsste sich einigen und das machen wäre vielleicht auch eine Sache, wo der Staat dann mal sagen könnte oder die EU sagen könnte, hier Volvo, Scania, Mercedes, tut euch mal zusammen und einigt mal euch auf was, sonst machen das die Chinesen schon wieder, weil die haben ein paar hundert oder bald ein paar tausend von den Wechselstationen. Und das ist eine naheliegende Lösung. Ja, und was wirklich halt auch komisch ist dieser Zeitstrahl, ne? Also es wird ja quasi postuliert, dass man ohne die Wasserstoff-LKWs die Probleme nicht lösen kann, während der Wasserstoff-LKW heute eigentlich noch gar kein Problem löst. Sonst würden die Leute die Dinger ja kaufen. Und man einfach davon ausgeht, dass die Dinger sich verbessern und weiterentwickeln und dann irgendwann die bessere Technologie werden und der batterieelektrische LKW sich nicht weiterentwickelt und besser wird, eben auch durch Ladestationen. Naja, und eine andere Sache, die man auch immer noch machen könnte, auch gegen die mangelnde Strominfrastruktur, weil man sollte das nicht unterschätzen, wenn du irgendwo durch Mecklenburg-Vorpommern fährst, da liegt einem auch keine Starkstromleitung quer an der Autobahn. Das wird ja in dem Bericht auch genannt. Ich habe nur überflogen, ne? Aber das wird da durchaus als Problem genannt und auch da könnte man dann noch sagen, ja gut, dann schließe ich das Ding halt nicht ans Stromnetz an, sondern baue eine Ladestation hin, die über eine immobile, also eine festmontierte Brennstoffzelle einfach den Strom für die E-LKWs erzeugt. Es gibt auch da meiner Meinung nach keinen Grund für so eine Festlegung auf, der Wasserstoff-LKW braucht eine Brennstoffzelle und muss mit Wasserstoff betankt werden. Auch da könnte man Wasserstoff einsetzen, ohne den Wasserstoff in dem LKW selber zu verbrennen oder über eine Brennstoffzelle dann auch wieder Strom zu machen. Am Ende ist es ja auch nur ein Elektroauto. Da fehlen mir so viele Dinge und da wird heute quasi eine Entscheidung für die Förderung getroffen, ohne zu wissen, was 2030 oder 2035 interessant wird. Wie gesagt, würde ich ganz locker aussitzen, nichts machen. Elektro-LKWs werden wir bekommen, das ist ganz sicher. Und ob wir dann 2030, 35, 40 für die letzten Schritte der Dekarbonisierung auch Wasserstoff in irgendeiner Art und Weise brauchen, müssen wir nicht heute entscheiden, sondern das können wir noch 5, 8, 10 Jahre abwarten, das Thema. Und dann schauen, ob man der Wasserstoffinfrastruktur für LKWs oder für den Verkehr aufbaut. Gut, du wolltest kurz machen, ich muss da noch mal einen Senf zugeben.
Ja, aber jetzt darfst du noch mal was über Investitionen erzählen.
Okay, ich habe eine ganz interessante Studie gefunden. Der Ansatz war eigentlich die Nachricht, die mich auf die Studie getrieben hat, war Nvidia. Wir haben jetzt eine neueste, wertvollste Firma an der Börse. Das ist jetzt Nvidia, minimal vor Microsoft und wiederum minimal vor Apple. Das heißt, wir haben drei große Firmen, die alle über 3 Billionen US-Dollar wert sind. Genauer gesagt, die an der Börse bewertet sind, ist immer noch was anderes. Und diese drei Firmen machen zusammen 20% des S&P 500 aus, was wirklich eine ganz krasse Konzentration ist. Und ich glaube, die gab es so in der Ausprägung auch noch nie. Also, dass drei Firmen 20% des Marktes ausmachen in den USA, ist schon sehr extrem. In diesem Bericht war eine Studie verlinkt, die vielleicht einen Hinweis darauf geben kann, dass dahinter was Fundamentales, also ein fundamentaler Ablauf steckt. Nämlich die Macht, die ETFs haben. Nicht, weil sie wirklich Macht haben, sondern weil sie bestimmte Marktmechanismen auslösen. Bekanntlich ETFs, passive Investments, 1993 3,7% des US-Aktienmarktes, 2021 16%. Das heißt, das ist mit Abstand der am stärksten wachsende Markt. Und wir kennen ja diese BlackRocks, Vanguards, habe ich vorhin schon mal bei Tesla kurz erwähnt. Was ist der dritte große? Fällt mir gerade nicht ein. Das sind die Firmen, die Fondsgesellschaften, die am allerstärksten gewachsen sind in den letzten zwei Jahrzehnten. Das ist der Markt, der am stärksten wächst, und dieser Markt zieht auch mehr Geld an als die klassischen aktiven Investmentfonds. Und das ist einer der Mechanismen oder einer der Gründe, der diese Mechanismen, die dem Paper modelliert wurden, auslöst. So, dieses Paper, ich nenne jetzt auch noch mal gerade kurz die Autoren. Das ist Hao Jiang von der Michigan State University, Dimitri Vajanos von der London School of Economics und Lu Zeng von der University of California in Irvine. Die haben ein Modell gebaut, also ein agentenbasiertes Modell gebaut mit im Wesentlichen drei großen Gruppen. Passive Investoren, aktive Investoren und Zocker. Ich habe einfach mal Zocker genannt, aber ich nenne die mal Trader, die halt Short- und Long-Geschäfte eingehen. Haben denen die Regeln gegeben, die halt so gelten, ne? Für passive Investoren, für aktive Investoren und für Trader, die halt immer aus Aktien rein und rausgehen, Aktien shorten und so weiter. Sie leiten dieses Modell, dass immer ein bisschen mehr Geld auf die großen Werte gehen über zwei Ableitungen her. Also dieses Paper ist 65 Seiten lang und ich habe, glaube ich, auf Seite 11 die erste Formel gesehen, wo ich gesagt habe, okay, verstehe ich nicht. Und auf den 50 Seiten danach werden die Formeln immer noch komplizierter. Diese ganzen agentenbasierten Dinge verstehe ich nicht. Aber sie haben es versucht am Anfang auch für so Laien wie mich nachvollziehbar zu erläutern. Eine der beiden Herleitungen ist, wir nehmen die Zocker, die brauchen Aktien für Shortverkäufe und aktive Investoren dürfen diese Aktien verleihen, passive dürfen die Aktien nicht verleihen, weil die müssen ja immer so investiert sein, wie der Markt, also wie der Index das vorgibt. Das heißt, wenn sie Aktien für einen Shortverkauf verleihen würden, hätten sie zu wenig Aktien und das ist ihnen halt nicht erlaubt. Gut, jetzt kommt dazu, Trader agieren ja eigentlich in einem Randbereich des Marktes. Das heißt, die interessieren sich nicht, oder die interessieren sich vielleicht schon, aber die müssen sich auf die großen Werte konzentrieren. Das heißt, das führt dazu, die aktiven Investoren verleihen an die Trader vor allem die großen Aktien. Damit sind die aktiven Investoren immer minimal unterinvestiert in den großen Werten, was den Passiven nie passieren kann, weil sie müssen ja immer den Index abbilden. Die Aktiven sind potenziell immer leicht unterinvestiert. Und jetzt muss man sich den Zeitstrahl dazu denken. Es strömt Geld in die Märkte, wissen wir, quasi immer. Und es strömt immer mehr Geld in die Taschen der Investoren und in die Taschen der passiven Investoren strömt immer etwas mehr Geld als in den Bereich der aktiven Investoren, weil die aktiven Investoren halt immer ein bisschen unterinvestiert sind. Dann müssen die aktiven Investoren nachlegen, kaufen die Aktien, nachkaufen, um wieder auf den ursprünglichen Wert zu kommen, weil sie hinterherhängen und treiben damit den Kurs. Dieser Effekt gilt, weil die Zocker sich auf die großen Aktien konzentrieren. Diese Spirale oder dieser sich selbst verstärkende Effekt besonders stark bei den großen Aktien an. Ich finde das an dieser Stelle, bin ich mir nicht sicher, ob diese Herleitung so richtig gut ist. Ich finde sie nicht so plausibel, aber man kann es über eine andere Art und Weise auch noch herleiten. Und dazu muss man den Gedanken von gerade wieder aufnehmen. Das treibt den Kurs der großen Aktien, so ein selbstverstärkender Effekt. Damit steigt aber auch das Risiko in diesen großen Aktien, also genauer gesagt das Einzelrisiko dieser großen Aktien. Sprich, die großen Werte haben ein höheres Einzelrisiko auf die Aktie bezogen als die kleinen Aktien. Und jetzt kommt die Überlegung, das Pferd von der anderen Seite her aufzuzäumen. Wenn das Risiko in diesen großen Aktien höher ist, werden die aktiven Investoren bei diesen großen Werten mehr Rendite sehen wollen. Sprich, der Kurs muss steigen, damit die aktiven Investoren am Ball bleiben. Den passiven Investoren ist das Risiko egal. Sie müssen den Index abbilden und sie können auf dieses höhere Einzelrisiko der Aktie gar nicht reagieren, sondern sie müssen einfach kaufen. Auch deswegen sind die aktiven Investoren tendenziell in den großen Aktien immer etwas unterinvestiert, haben immer einen Nachholeffekt und müssen das herleiten. So, das ist der Versuch in diesem Paper, das für Laien zu beschreiben. Jetzt sind die natürlich nicht mit so theoretisch beschreibenden Dingen daran gegangen, sondern sie haben das mit den Agenten, mit dem agentenbasierten Ansatz durchgespielt und auch empirisch nachgewiesen. Also sie haben sich wirklich die Performance angeschaut, der großen Werte versus den kleinen Werten und können das, was in dem agentenbasierten Modell rauskommt, empirisch auch nachweisen. Das heißt, an diesem Modell, das Modell scheint Hand und Fuß zu haben. Nett an so einem agentenbasierten Modell ist natürlich, wenn man das einmal ausprogrammiert hat und durchmodellieren kann, dann kann man damit rumspielen und an den Parametern drehen. Und damit haben sie auch nochmal zwei Sachen gemacht, die ich auch ganz interessant finde. Man kann die Short- und Long-Seller aus dem Modell nehmen und die Ergebnisse gehen in genau die gleiche Richtung. Das heißt, allein der relativ stärkere Geldzufluss in die passiven Investment reicht aus, um den Effekt auszulösen, was schon ziemlich interessant ist. Und der zweite Effekt ist, man könnte ja jetzt denken, das passiert vor allem, wenn ich Indexwerte mit Nicht-Indexwerten vergleiche. Also ich nehme die 500 Werte aus dem S&P 500 und vergleiche die mit den ganzen anderen 1000 Aktien, die im Markt drin sind. Und dann haben sie das Modell halt umgebaut und haben gesagt, okay, wir packen jetzt einfach mal alle Aktien, die wir kennen, 1700 waren es, glaube ich, insgesamt, in den Index rein und modellieren das. Also wir tun so, als wäre jede Aktie in dem Index. Gibt es ja in Amerika, es gibt auch so ein Russell All, ich weiß nicht, All-Share-Index, wo dann wirklich alle Aktien drin sind, die am US-Markt notiert sind. Gut, sie haben jetzt 1700 Aktien genommen für das Modell, also die 1700 größten, haben die alle in den Index gepackt, haben das wieder durchmodelliert und haben festgestellt, das hat mit Index-Zugehörigkeit auch nichts zu tun, sondern das hat nur was mit der Größe der Aktie zu tun, also mit dem absoluten Wert der Aktie. Und da reicht der Unterschied zwischen passiven, also wenn sobald in die passiven Investments mehr Geld strömt als in die aktiven Investments, tritt dieser sich auch noch selbstverstärkende Effekt ein. Das finde ich ist ein ziemlich interessantes Ergebnis. Wir haben uns ja schon mal viel darüber unterhalten. Ich glaube, das waren so ganz am Anfang, als Marco und ich noch alleine hier in diesem Podcast waren, mal über diese ETF aktiv versus passiv diskutiert und überlegt, ob das negative Wirkungen auf den Markt haben könnte. Ja, ich war da auch so ein bisschen zwiegespalten, habe gesagt, es ist eigentlich auch total egal, weil die ganzen aktiven Investoren orientieren sich doch sowieso auch am Index. Vielleicht muss ich die Einschätzung zurückziehen und diese passiven Investment lösen dann am Ende doch mehr aus, als man am Anfang vielleicht meinen konnte. Ja, ich verlinke das Paper. Wie gesagt, das ist wirklich viel Mathematik drin und ohne agentenbasierte Modellierung hört man, glaube ich, ungefähr an der Stelle auf. Also ohne das Thema zu kennen oder ohne das mal selber gemacht zu haben, hört man ungefähr da auf zu lesen, wo ich auch aufgehört habe zu lesen. Aber das Ding hat einen ganz guten Abstract, gute Introduction und auch eine gute Zusammenfassung. Das ist wirklich ganz interessant und gilt es auch zu beobachten, denke ich mal. Weil wenn wir dann so ein Modell hinter haben und das erklärt dann teilweise, warum diese großen Firmen immer größer werden, was ja auch eine immer weitergehende Machtkonzentration ist und auch dazu führt, dass diese großen Unternehmen halt viel, viel einfacher an Geld und also nicht viel einfacher, sondern auch viel an viel billigeres Geld bekommen aufgrund ihrer hohen Börsenbewertung, kann das halt im gesamten Markt zu Verzerrungen führen. Also eben nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch real in der Wirtschaft. Du kannst ja das ja mal angucken, ne?
Ich kann das ja mal angucken, aber ich habe auch bei dem Thema, also ich weiß prinzipiell, was agentenbasierte Modelle sind. Das ist auch wieder so ein Thema, was du eigentlich mit Fred Wesser hättest besprechen sollen. Ja, der kennt sich damit besser aus.
Ah, der kennt sich damit aus. Ja, ich hatte ein bisschen auf Johannes getippt, also als Marktthema wäre es natürlich auch was für den Marco. Der hätte jetzt garantiert da irgendwo auch eine Einschätzung zu. Aber ich werfe das einfach mal in die Runde. Vielleicht hat ja der andere auch nochmal Lust darauf, in einer späteren Folge nochmal einzugehen. Würde mich interessieren. Gut, das war's zu dem Thema.
Und das war's auch für heute. Wir haben weder Picks noch Bier, weil ich dringend schlafen muss.
Ich habe jetzt auch einen Pekaner. Der ist aber wirklich kurz.
Okay.
Weil der zahlt auf dein Thema ein, technisch.
Alles klar.
Ein Podcast. Fossilfrei.
Was auch sonst.
Meistens, ne? Fossilfrei, Folge 18 vom DIW. Ein hörenswerter Podcast, auch von zwei folgenswerten Leuten, Mastodon. Folge 18, Elektro-LKWs, Batterien und Wasserstoff. Wenn euch auch die technischen Aspekte ein bisschen mehr interessieren, kann man nochmal in die Runde werfen. Das ist irgendwie eine knappe, Stunde. Ist glaube ich, auch ein Gast da. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. So alt ist die Folge noch gar nicht. Ist, glaube ich, auch noch die aktuellste, letzte Folge. Kann ich empfehlen, ist in den Shownotes. Ein bisschen schade, dass da kein einziges Mal die Wasserstoff-Connection auftaucht. Aber sonst immer hörenswert. Alle Folgen, immer gute Gäste auch dabei. Aber ein Bier habe ich trotzdem nicht oder ein Getränk.
Na dann, gehe ich ins Bett.
Genau.
Der Marco findet morgen, wenn er aus dem Urlaub kommt,
eine viel zu lange Folge vor.
Ach,
tut
ja,
es leid.
Geht anderthalb Stunden, das wird noch. Und wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, ihr hattet Spaß und habt was gelernt und bedanken uns nochmal für eure Unterstützung und sagen für heute Tschüss.
Ciao.